Drachentöter.
Hallo und willkommen zu einer neuen Episode des Drachentöter-Podcasts. Ich bin Mike und rede heute mit Omi über sein Rollenspiel Pagan Pacts. Und los geht's.
Dann bin ich froh, dass ich bei dir sein darf, nämlich beim Omi.
Willkommen. Wir sitzen am Spieltisch, wo sonst auch Pagan Pacts immer getestet worden ist. Sehr, sehr treffend. Und du hast schon bemerkt, das Whiteboard, das bei mir an der Wand hängt, noch aus Studienzeiten, weil ich sehr visuell arbeite. Ich habe Biologie studiert. Und da habe ich dann immer in der organischen Chemie die großen Strukturformeln aufgezeichnet, habe das so gelernt und natürlich auch viele Ideen für Pagan Pacts und so kann ich da groß aufzeichnen. Genau.
Bevor wir zu Pagan Pacts kommen, ein paar Worte mehr. Wie bist du zum Rollenspiel gekommen oder ähnliches? Oder gibt es irgendwelche Themen, die da ein bisschen anverwandt sind? Wie kann man sich die vorstellen, wenn man genau nichts über die weiß?
Wenn man genau nichts über mich weiß. Was man wissen muss und was man leicht herausfindet, ist, dass Blau mein Lieblingsfarbe ist. Also von den blauen Haaren. Nein. Ich bin drüber dazugekommen, dass ich halt so eine Phase gehabt habe, das war 2015. Da habe ich angefangen zu recherchieren über historisches Fechten. Und das war gerade so auf YouTube recht beliebt, dass das halt populärer worden ist, dass da Leute Videos drüber gemacht haben. Und da habe ich mir das halt angeschaut und habe mir gedacht, naja, bei uns im Kaff gibt's das sicher nicht, bei uns in Klagenfurt. Und dann habe ich das halt nachgeschaut und es hat tatsächlich einen Verein dafür gegeben. Bin ich dann direkt dazugekommen. Und dieser Verein, jetzt kann man sich's vorstellen, historisches Fechten. Das heißt, wir hauen uns mit Schwertern, natürlich mit Stumpfen, weil wir gut aufeinander aufpassen. Da gibt's natürlich auch viele Rollenspiel-Nerds, die da dabei sind. Und da war ich dann so, weiß nicht, Hausnummer ein halbes Jahr dabei und bin dann zu meiner ersten DSA-Gruppe mit eingeladen worden.
Okay, bevor wir zu dem kommen, historisches Fechten. Fechten ist ja für mich das, was man auf dem Mantel und Degen für mich erkennt, aus den 70er, 80er und 90er Jahren mitunter, 90er nicht mehr ganz, im Sinne von eher das Ausweichen und das Zustoßen. Ja. Im Gegensatz beim Schwert, da hat man ja einfach nur, da zieht man durch, klassisch gesehen. Bin genau, ich da falsch, oder?
Also es ist, ich habe lange Zeit Langschwert gemacht, beschäftige mich selber hauptsächlich mit dem langen Messer. Das darf man sich jetzt nicht so als Feitel vorstellen, sondern langes Messer, wird dir bestimmt eh was sagen. Das ist so eine Fechtwaffe aus dem 15. Jahrhundert, so um den Dreh 80, 90 Zentimeter lang. So eine einschneidige Klingenwaffe.
Der DSAler würde sagen, ein Kurzschwert.
Genau, sowas in die Richtung. Und was haben wir jetzt gehabt? Ja, wie man damit wirklich umgeht. Du, am leichtesten ist es immer, sich vorzustellen, so wenn du vom Gewicht vergleichst, und zwar das, die Referenz, die ich so von den meisten Leuten her, das ist halt das olympische Fechten, was man so auch hin und wieder im Fernsehen sieht. Gell? Und wenn du da jetzt überlegst, so ein EB oder überhaupt Säbel, das bewegt sich so im Bereich von 200 bis 300 Gramm, sowas um den Dreh. Und mit dem Langschwert, das dann allerdings schon zweihändig geführt ist, da hast du 1,5 Kilo, sowas. Und das, was es natürlich auch noch ziemlich unterscheidet, das ist beim historischen Fechten, das ist eben direkt, quasi da schauen wir uns die Quellen an, wie sie damals im 15., 16. Jahrhundert gefochten haben. Und da ist natürlich Ringen zum Beispiel auch drinnen. Also auch sogar im Turnier, wenn du das schaffst, deinen Gegner irgendwie die Waffe zu entreißen oder niederzuringen, wäre das auch ein Punkt, was natürlich beim olympischen Fechten nicht erlaubt ist.
Ich glaube, Körperkontakt, das ist generell ein bisschen... Hat ein bisschen den Charme verloren, glaube ich. Bis auf Ringen selber.
Und ja, das ja, eigene genau. Disziplin mit. Das ist was Eigenes, ja.
Und über das bist du zur DSA gekommen?
Genau, über das bin ich zur DSA gekommen. Jetzt musst du dir vorstellen, so einen kleinen Omi, der da eben dazukommt, wie das eben ist bei DSA-Runden, die sind schon über Jahrzehnte, haben die schon gemeinsam gespielt und ich keinerlei Rollenspielerfahrung. Aber das Tolle eben, dadurch, dass das Leute sind, die Kampfkunsterfahrung haben, die haben wahnsinnige Freude dran, halt die Kämpfe auszuspülen und zu erzeugen. Und das muss man bei DSA auch haben, weil, seien wir uns ehrlich, die meiste Zeit passiert nichts mechanisch, weil du würfelst zum Angreifen, schaffst es oder schaffst es nicht und dann würfelst du wieder auf die Verteidigung und die meiste Zeit ist es dann eh nur quasi Ching-Ching, vor und zurück. Genau, so bin ich dazu gekommen und habe da meinen ersten Charakter gemacht, der natürlich so im Endeffekt mir relativ ähnlich war und kenne von dem her viele Leute, die sehr motiviert DSA spielen, aber habe das dann relativ bald hinter mir gelassen, als ich dann wenig später nach Wien gezogen bin, eben zum Studieren und dann so eine D&D-Gruppe gefunden habe. Das war dann das nächste Große. Das geht sich zum Glück, wenn man studiert, geht sich das locker aus, dass man halt einmal so einen Abend die Woche wirklich sich zusammensetzt und D&D spielt. Genau.
Was war für dich so der elementare Unterschied zwischen DSA und D&D aus der kämpferischen Sicht her?
Von der kämpferischen Sicht her, oh, das ist spannend. Also es war allgemein vom Gruppengefüge sehr unterschiedlich, deswegen ist das ein bisschen schwierig zu sagen, weil da in der Gruppe war ich dann der Einzige mit Kampfkunsterfahrung. Und das heißt dementsprechend habe ich noch schöne Erinnerungen dran, wenn ich dann zu irgendwie mit meinem Paladin, mit meinem großen Schwert zugeschlagen habe und dann so eine Beschreibung angesetzt haben, da waren die anderen furchtbar interessiert dran natürlich. Das war sehr schön. Von der kämpferischen Sicht her, ich glaube, es bietet halt, also gerade im Nahkampf bietet es noch einmal ein bisschen weniger Anhaltspunkt einfach für Beschreibungen, für das, was ich draus machen kann. Und ansonsten ist es halt einfach, du hast halt einfach so viel anderes, was du noch machen kannst. Was ja im Endeffekt eh der Selling Point, sage ich jetzt einmal, was eh das Besondere ist an, naja, ist es das Besondere an D&D, aber auf jeden Fall das, was es meiner Meinung nach wirklich schafft, das populär zu machen, ist, du hast so viele Optionen mit unterschiedlichen magischen Sachen, die du umherwerfen kannst, dass eben relativ wenig Hintergrund, sage ich einmal, Wissen über das, wie sich die Waffen verhalten und so brauchst. Also hat sich eher von dem wegbewegt, auch für mich.
War D&D und DSA dann die einzige Erfahrung, die du gesammelt hast im Rollenspiel, oder hast du dann andere Systeme auch noch kennenlernen dürfen können?
Ich habe da ein wahnsinniges Glück gehabt. Also diese D&D-Gruppe, die ich gefunden habe, wir haben auch auf Englisch gespielt und es hat sich im Grunde eh aus dem ergeben, dass ich da sehr aktiv war beim Verein RPG Vienna. Das sagt er bestimmt was, oder? Ah, gar nicht. Das ist nämlich ganz ein spannender Verein. Die sind explizit an ein englischsprachiges Publikum gewendet. Also da gibt's ein Forum, das auch super immer, also super aktuell gehalten wird. Und das sind Leute, die sich halt zum Rollenspielen treffen und die sagen explizit, bei uns wird auf Englisch gespielt. So, wenn ihr deutschsprachige Foren sucht, verlinken wir euch das alles, könnt ihr was finden. Gell? Und die haben sich damals vor der Pandemie, ach, die gibt's jetzt eh schon, ich glaube 15, 20 Jahre oder so, vor der Pandemie haben sie sich einmal die Woche getroffen in der Spielbar nämlich, also in einer Bar, wo es halt auch Brettspiele und sowas gibt. Und da bist du halt einfach aufgetaucht und ich hab dort nur mitgespielt und die Game Master haben dann, also was hat, wer halt gerade Lust gehabt hat, hat was vorbereitet und da habe ich wahnsinnig viel ausprobieren können. Also über AD&D habe ich schon ein paar Mal gespielt mit denen, über Systeme, die ich schon längst wieder vergessen habe, bis hin zu solchen Sachen wie Dread, was natürlich auch eine wunderschöne Erfahrung ist, wenn man eben sonst nur die traditionelleren Systeme kennt. Und das, was mich dort wirklich, wirklich beeindruckt hat und was ich mir eh so ein bisschen als Inspiration mitgenommen habe dann für mein eigenes Design, das ist halt manchmal vorgekommen, dass halt gerade eine ungute Zahl da war von zu vielen Spielenden an einem Tisch. Dann hat man halt einen neuen Tisch aufgemacht und die erfahrenen Spielleiter, na, da gibt es dann Leute, die irgendwie in die 80er, 90er zum Spielen angefangen haben, die haben das so im kleinen Finger, dass sie dann halt ein Szenario improvisieren. Das ist gar kein Problem. Und die haben dann manchmal eben nicht nur das Szenario, sondern auch das System improvisiert. Also da geht's dann um einen Tisch und jede Person tragt zum Beispiel irgendwas bei, Setting, Genre, sowas in die Richtung. Und Charakterstatistiken, so Attribute, dann hast du halt einen Charakter, der irgendwie Stärke noch was und Eloquenz als Wert hat oder so. Und das habe ich richtig beeindruckend gefunden und habe das auch sehr, sehr schön gefunden, dass man eben mit so wirklich, wirklich wenig vom System her zumindest sich so einen Abend lang sehr gut unterhalten kann.
Was war das abstruseste, lustigste, schrägste, durchknallteste System, wo du sagst, okay, gut, wenn das am Tisch kommt, sofort wieder?
Boah, das ist eine richtig gute Frage. Boah, vom System her würde mir, glaube ich, am ehesten Dread einfallen. Ich denke persönlich, wenn du von System redest, so ein bisschen separat zwischen System und Setting. Natürlich muss es verbunden sein, aber ich habe jetzt speziell an Würfelmechaniken oder so irgendwas in die Richtung gedacht. Das, was ich absolut sofort widerspielen will und was einfach eine Geschichte ist, an die ich mich so gern wieder erinnere. Ich habe es letztens reingeschaut in meine große Sammlung an Charakterblättern, die ich halt so über die Jahre angesammelt habe. Eben wie gesagt, immer wieder One-Shots gespielt. Und das war eben aus einer solchen komplett improvisierten Geschichte. Da haben wir nämlich einen eben erfahrenen Game Master gehabt, der eine Zeit lang in New Orleans gelebt hat. Und der war interessiert an Civil War, an Bürgerkriegsgeschichte aus den Staaten. Und der hat mit uns eine Geschichte gespielt, wo man die Flotte, die von New Orleans aufgebrochen ist, um die Goldreserven der konföderierten Staaten in Sicherheit zu bringen und dann dort im Hafen versenkt worden ist, zu bergen. Und ich habe auf mein Charakterblatt draufgeschaut und da steht im Inventar, steht drinnen unter anderem ein Drittel von Kuba. Weil wir haben da so viel Gold geborgen, dass wir uns dann zu dritt als Spielercharaktere Kuba gekauft haben, weil das halt gerade die Zeit war, wo das verkauft worden ist. Und genau, dann haben wir das einfach in Drittel aufgeteilt und deswegen gehört jetzt am Charakter von mir ein Drittel von Kuba. Das ist eine richtig schöne Geschichte, an die ich mich immer wieder gerne erinnere.
Ich finde das aber recht lustig, weil genau die Idee, also die Vorgeschichte dazu, wird ja hinauf und hinunter verfilmt und besprochen in Amerika.
Ja.
Das ist ja, glaube ich, noch der Schatz der Inkas das zweite große Thema.
Ja, nein, das war richtig schön, das einfach eben von jemandem so quasi ziemlich improvisiert, aber aufbereitet zu kriegen, der sich dort, der da wirklich interessiert dran war und dort eine Zeit lang gelebt hat.
Wahnsinn. Kommen wir zu Pagan Pacts.
Ja.
Was ist das, um was geht's? Und fangen wir von vorne an, wie bist du auf das gekommen?
Also, das ist so. ich habe mir überlegt, so in Vorbereitung auf dieses Gespräch, wie weit mag ich ausholen? Ich habe beschlossen, sehr weit. Also es wird jetzt vielleicht ein bisschen länger dauern. Na, bei mir ist so, ich bin eben gekommen zu dieser D&D 5e-Gruppe und da haben wir einen Game Master gehabt, der wirklich wahnsinnig kreativ ist, wahnsinnig viel Energie in diese Gruppe reingebracht hat. Und das war sehr, sehr schön, sehr, sehr inspirierend. Und dann haben wir eben in dieser Gruppe auch Zeit gehabt, wo wir uns dann abgewechselt haben, wo man dann quasi One-Shots wer anders geleitet hat. Und ich bin jemand, ich muss immer alles anders machen als die anderen. Also bei mir ist so, zum Beispiel beim historischen Fechten, ja, Langschwertfechten, bis jetzt wird es langsam ein bisschen populärer, absolutes Nischeninteresse. Ich habe damals beim Verein für historisches Fechten angerufen und habe gefragt, ob ich bei ihnen langes Messer machen kann, weil mir das Langschwertfechten noch zu populär war. Und was habe ich gemacht? Ich habe gesagt, ich mag eben inspiriert von diesen improvisierten Systemen, auch von RPG Vienna, immer was ganz was Eigenes machen. von System und Setting und alles und habe mir gedacht, okay, schau mal einfach auf eine Karten und irgendwas geografisch Interessantes nehme ich mir dann her als mein Spielwelt und habe die Insel Saaremaa entdeckt vor Estland. Also es ist tatsächlich eine Insel, die es im Baltikum gibt. Finde ich, hat eine interessante Form. Und ich habe gesagt, passt, ich mache ein Setting zu estnischer Mythologie, so vorchristlicher estnischer Mythologie. So, das hat noch keiner gemacht, so auf die Art. Aber auch jetzt nicht mit dem Anspruch, das irgendwie besonders akkurat zu machen, sondern eben, dass ich meine eigenen Einflüsse mit einbringen kann oder das halt so mit mehr traditioneller Fantasy vermischen kann. Und das muss ich dazu sagen, das hat so mäßig funktioniert. Vom System her habe ich mir ein bisschen auch von DSA inspirieren lassen. Also es war direkt zum Unterwürfeln. Je niedriger, desto besser. Was schon einmal meine Gruppe, die an D&D gewohnt ist, also an die 5. Edition von D&D, was denen schon einmal nicht geschmeckt hat. Und dann natürlich auch aktive Verteidigung. Kann mich verteidigen. Das ist heute auch noch in Pagan Pacts drinnen. Und ja, das war dann zeitweise wahnsinnig kompliziert mit so Geschichten, wo es, also für mich hat es halt einfach so von dem, was ich als Game Master erzählen will oder erzählen kann, relativ wenig Sinn gemacht, so wie das in DSA funktioniert, weil da ist ja, wenn du angreifst, ist es ja relativ wurscht, wie gut du würfelst, außer du hast jetzt einen kritischen Erfolg, die Verteidigung ist immer gleich wahrscheinlich. Und ich habe mir gedacht, wenn du jetzt aber einen Zweier oder einen Dreier würfelst, also voll gut angreifst, dann sollte die Verteidigung weniger wahrscheinlich sein oder sollte irgendwie einen Modifikator kriegen. Dann hat das eine Zeit lang so funktioniert, dass du quasi ausrechnest, wie viel du unter deinem Angriffswert bist und das ist dann der Modifikator, den der Gegner auf die Verteidigung kriegt. Mhm. Ja, hat in meinem Kampfkünstlerhirn hat das voll super funktioniert. Und muss man dazu sagen, ich habe auch ein bisschen eine Zahlenaffinität. Das heißt, mir als Game Master hat es eigentlich gar nicht so wenig gestört, dass dann halt die Leute quasi gewürfelt haben und darauf gewartet haben, dass ich ihnen sage, was rauskommt. aber auf Dauer ist das natürlich für andere Leute nervig. Genau. So hat das angefangen und da waren dann die ersten Erfahrungen, die ich damit gemacht habe, waren tatsächlich nicht so gut, weil das in meiner D&D 5. Edition in der Gruppe irgendwie nicht so funktioniert hat für die Geschichten, die ich erzählen will. Also das ist halt einfach etwas, wie soll ich das gescheit sagen? Ich will schon Geschichten erzählen, in denen Humor einen Platz hat, aber ich will schon auch irgendwie eine gewisse Schwere vermitteln können. Und das ist halt etwas, woran die Gruppe, sagen wir mal, einfach so nicht gewohnt war. Weil bei D&D ist es dann schnell einmal so, dass es eher in was Lächerliches reingeht oder in was mit großartigen magischen Effekten. Und ich wollte es aber immer auch mit dem Gedanken so ein bisschen von DSA her kommen, wo die Leute starten als relativ normale Personen oder halt höchstens einmal auch Studierter oder sowas. Wollte ich eben diese Grounded Fantasy, das ein bisschen weniger Feuerbälle herumschmeißen und ein paar Probleme, die direkt aus dem echten Leben gegriffen sind. Genau. Und das hat da leider nicht so gut funktioniert. Das heißt, das war vor, weiß ich nicht, fünf Jahre oder so um den Dreh. Und dann in der Zwischenzeit habe ich das ruhen lassen, das Projekt, und habe das so im Hintergrund gehabt. Habe dann auch tatsächlich Zeiten gehabt zwischendrin, wo ich wirklich kaum bis gar nicht gespielt habe. Also auch als Spieler nicht. Vor allem die Zeit, wo ich einmal ein Semester in Frankreich war, da habe ich mir wirklich schwer getan, dort eine Gruppe zu finden, bis ich dann gegen Ende irgendwann selber Initiative gezeigt habe und als Game Master eine angefangen habe, dann hat man es natürlich leicht, sich seine Leute zusammenzufinden. Genau. Und das war dann leider für mich eine Zeit, wo es mir vor allem gesundheitlich schlecht gegangen ist. Also da habe ich dann mit chronischer Krankheit, nämlich vom Morgen her, zu kämpfen gehabt. Und zwar mit Reflux. Also einfach mit, ich sag's ganz gern, plakativ so, das glaube ich am leichtesten zu verstehen. Mein Magen funktioniert grundsätzlich, aber ist ein bisschen wie ein Mixer ohne Deckel. Kann man nicht sagen, dass der nicht funktioniert, aber es geht halt was schief. Und das ist mit der Magensäure, ist das halt das Problem, das führt dann, oder hat dann geführt, mittlerweile ist es eh schon viel besser, zu einfach einer chronischen Entzündung. Und das war dann wirklich eine schwere Zeit, wo ich schwer gehabt habe, eben auch mein Studium. In der Zeit habe ich dann abgebrochen, eine Zeit lang war ich dann arbeitslos. Und was aber immer funktioniert hat, das ist eben auch in der Vereinsarbeit sehr praktisch, bin ich draufgekommen, einfach plaudern mit den Leuten. Und viel Zeit zum Nachdenken habe ich gehabt und viel einfach mit den Leuten in eine Verbindung gehen. Und dann habe ich eben irgendwann wieder dieses Ding ausgegraben, dieses Rollenspielprojekt, und habe mir gedacht, ich teste einfach für mich selber mal ein bisschen herum und schau, was ich draus machen kann. Und genau, das habe ich auch noch vergessen. Stimmt, noch ein großer Einfluss. Iron Sworn. Ich hab's da drapiert ein bisschen, einfach um zu zeigen, dass es einen großen Einfluss auf das System gehabt hat. Und zwar, kennst du das System grundsätzlich?
Na, ich weiß, dass es existiert.
Ja.
Ich weiß, dass genauso wie Einhänder, glaube ich, hat das geheißen. Ich glaube, Einhänder oder Zweihänder.
Zweihänder sagt man was, aber...
Ja, es hat ein Spiel gegeben, ein Rollenspielsystem namens Einhänder oder Zweihänder.
Ja.
Ich weiß nur, dass es gegeben hat, und ich weiß aber nicht, wie es gewesen ist, weil weder das noch das auch nicht gespielt.
Okay.
Ich kenne nur die Existenz, ja.
Das kenne ich wiederum nicht, oder ich habe auch schon davon gehört, aber ich kenne es nicht im Detail. Nein, Ironsworn hat mir wiederum was gezeigt, und zwar, vorbereiten braucht man gar nicht so viel. Weil das ist nämlich viel, also es ist ein PBTA-Spiel, also es gibt Moves, die dir dann, wenn du würfelst, immer wieder halt zeigen, wie es weitergeht. Und es ist vor allem so gedacht, dass man sich überhaupt keine Geschichte vorbereitet. Deswegen ist es auch wunderbar dafür geeignet, dass man es allein spielt, tatsächlich. Und das ist etwas, was ich während der Pandemie viel gemacht habe. Das heißt, da muss ich mich absolut outen als einer von den Weirdos, die allein daheim Rollenspiele gespielt haben, und auch tatsächlich habe ich die Dialoge ausgesprochen. Genau. Und das ist halt das Schöne an dem ist, das ist so, ich bezeichne es halt einfach als schöne Kreativitätsübung, weil da würfelst du halt aus, wie die Geschichte weitergeht. Da gibt es dann so Tabellen mit praktischste oder das, was am weitesten anwendbar ist, ist immer so ein Verb und ein Nomen, und dann würfelst du halt zusammen so Tabellen mit 100 Dings, mit einem 100-seitigen Würfel. Da ist halt dann, da kannst du halt dann die Frage stellen, okay, ich komme zu dem und dem Charakter hin in der Geschichte, was macht der gerade? Und dann steht halt, weiß ich nicht, ich spiele es auch halt auf Englisch, dann steht halt Eliminate Possession oder sowas, dann vergrabt er halt gerade was von sich oder sowas. Und dann muss er immer quasi hin und her überlegen.
Aber das ist auf Deutsch.
Das stimmt. Und das hat dann einfach einen Grund. Ich habe mir tatsächlich Bade geholt. Nein, Iron Sworn ist richtig toll, weil das ist nämlich das Basisspiel. Gibt es mittlerweile schon Erweiterungen dazu, auch für andere Settings. Das ist unter einer Creative Commons Lizenz als PDF gratis zum Runterladen. Mhm. Also so habe ich es dann immer gehabt. Der Grund, warum ich es mir jetzt physisch geholt habe, ist zum einen, weil ich den Autor natürlich unterstützen wollte, und zum anderen, weil ich beim Verein Paradise eine WTF-Runde geleitet habe. Also das heißt, das ist immer so für Anfänger, wo man sich dann einschreiben kann, wenn man eben gar keine Ahnung von so einem System hat, und dann gibt es auch erfahrene Personen, die den Leuten das dann einmal ein bisschen zeigt. Das haben wir jetzt am Mittwoch gemacht.
Das nennen sie WTF-Runde.
Genau, das ist, also das Format ist, das schreiben sie dann immer WTF ist, und dann machen sie Vampire the Masquerade, D&D oder so irgendwas in die Richtung.
Und Paradise ist wieder ein komplett anderer Verein.
Paradise ist wieder ein komplett anderer Verein. Die haben da in Wien ein Vereinslokal. das ist im, weiß ich nicht, also Ippenplatz, das ist, weiß ich nicht, ist glaube ich 16. Bezirk oder so irgendwas. Und das ist ein Verein, der, wo es eigentlich hauptsächlich um Brettspiele geht, aber die haben jetzt mittlerweile auch, so wie ich das mitkriege, wachsenderweise an Rollenspielflügel quasi dazu. Und das ist super praktisch, dass die unter einer, unter einem gemeinsamen Verein agieren, weil die machen dann Events in die eine Richtung oder in die andere Richtung. Und dann kennen die jeweils anderen, also die sich als Boardgame-Gurus bezeichnen, die sich bei den Brettspielen auskennen, die kennen dann bei den Rollenspiel-Events, kennen sie dann organisatorisch mithelfen, damit die anderen alle frei sind, um Game Master zu sein. Also das ergänzt sich super, so wie ich das mitkriege.
Tun sich Welten auf in Wien erst.
Ja, gell, na, da gibt's wahnsinnig viel. Also das ist auch etwas, was ich tatsächlich oft Leuten sage, ist, wie, wenn sie mich fragen, wie es ist, in Wien zu leben, natürlich ist schön, die Architektur und alles, das sehen ja die Touristen, wenn sie da sind wahnsinnig beeindruckt, aber das verändert nicht viel an der Lebensqualität. Das, was wirklich viel an der Lebensqualität verändert, finde ich, das ist, dass einfach diese Art, wo man findet sich zusammen, man gründet irgendwas, das wird, finde ich, in der Kultur sehr unterstützt und es ist sehr leicht, auch wenn man voll nischige Interessen hat, genau die Leute zu finden, die das halt teilen. Ja, jetzt habe ich noch gar nicht so viel über Peg & Packs geredet.
Genau, du hast die Inspirationsquellen oder die Punkte, die dich motiviert haben, dazu eigentlich jetzt einmal angesprochen.
Ja, also Iron Sworn sagt mir, dass es eben auch ohne Geschichte geht. Man kann viel improvisieren, was mir einfach als Game Master geholfen hat. Das hat jetzt auf Systemseite gar nicht so wahnsinnig viel Einfluss gehabt, aber es hat halt insofern Einfluss gehabt, als dass ich mich getraut habe, dann Testrunden zu starten und gesagt habe, okay, wir machen jetzt wirklich jeden Donnerstag, setzen wir uns am Abend hin und spüren das, auch wenn ich gerade überhaupt gar nichts vorbereitet habe, irgendwas fällt uns schon ein. Und genau, und dann habe ich eben gerade auch aus gesundheitlichen Gründen viel Zeit gehabt und habe mich da hingesetzt damit. Und vom Verein natürlich, wie gesagt, beim Schwertkampfverein, da finden sich immer Rollenspiele-Nerds. Ganz viel tatsächlich, die sonst eher beim Lab daheim sind, was auch wieder richtig, richtig schöne Einflüsse bringt, weil ich finde, die Laber, da merkt man wirklich den kulturellen Unterschied, weil viele Rollenspielleute, also für Tischrollenspielleute, sind so gewohnt, dass man ihnen halt ein Abenteuer vorsetzt, dass ihnen ein Ziel vorgeben wird. Mhm. Und die Laper im Gegensatz sind sehr stark gewohnt, dass sie sich ihre Probleme selber suchen. Genau. Ja. Und dann bin ich eben drauf gekommen, dass es dieses alte Rollenspielprojekt von mir noch gibt, estnische Mythologie, und habe mir das noch einmal angeschaut und bin eben drauf gekommen, dass mir das zum einen vom System her habe ich es dann halt noch ein bisschen mehr ausgefeilt und auch so einfach zum Spielen als Game Master wahnsinnig viel Spaß macht. Das, was da halt witzig dran ist, ist, das Setting ist zum einen so Grounded Fantasy, Low Fantasy, also das, was ich immer dazu sage, die Leute, die Spielercharaktere, die dort die am Anfang einsteigen, die kennen sich halt überhaupt nicht mit Magie aus. Die brauchen überhaupt keine Vorkenntnisse, weil sonst am restlichen Kontinent dort ist die Magie ziemlich ausgerottet durch die Präsenz der Menschen, die sich dort ausgebreitet haben. Und Wikinger-Setting, gut, das muss ich auch dazu sagen, damit wir ungefähr das vom technologischen Stand verorten können. Und auf dieser Insel Sare, auf der das Ganze spielt, da hat es eben ein Ereignis gegeben, was dazu geführt hat, dass die Menschen wieder zurückgetrieben worden sind und dass die Naturgeister ihren Platz dort wieder einnehmen haben können. Das heißt, auf dieser Insel ist es ein animistisches Setting. Also jeder Teil der Natur, jeder Baum, jeder Bach, jeder Raube hat eine eigene Seele, die grundsätzlich dazu fähig ist, auf übernatürliche Art die Welt um sich herum zu beeinflussen. Und jetzt ist es so witzig, weil ich wollte natürlich auf der einen Seite etwas machen, was spannend zum Kämpfen ist, wo ich dann diese Geschichte mit der aktiven Verteidigung ein bisschen noch verfeinert habe. Und auf der anderen Seite wollte ich halt dieses Thema von, ich gehe in Verbindung mit diesen Naturgeistern, wollte ich halt auch rausbringen. Das heißt, es gibt da ein Magiesystem, das relativ abgespeckt ist, also generell für dieses Projekt. Das Heftal, das hat insgesamt 40 Seiten. Also das heißt, als Regelsystem ist es ziemlich schlank, was mir auch sehr wichtig war. Also es ist für mich so ein bisschen ein Selling Point von, das ist tatsächlich ein Umfang, den man vielleicht sogar einmal einem Spieler zutrauen kann zu lesen. Und ich habe mich dann auf Reddit viel um und um getrieben und habe halt so meine Entwürfe, die Leute gefragt, was sie davon halten. Und da habe ich mich letztens wieder daran erinnert, dass ich einmal ein Feedback gekriegt habe, weil es gibt nämlich 4 grundsätzliche Statistiken, 4 grundsätzliche Attribute von einem Charakter. Und das ist Stärke, Geschick, das ist noch, kennt man von überall sonst her. Dann gibt es Sinne, also das ist einmal so die Wahrnehmung natürlich. Und aber auch alles mit Wissen und Nachdenken und so. Und dann gibt's Aura. Das ist das, was dann wirklich in das Spiel reinkommt, weil das ist, also in das Setting dann reinpasst, weil das ist so quasi Charisma auf der einen Seite, wie wirke ich mit meiner Präsenz auf andere Leute, aber auch, wie interagiere ich eben mit den Naturgeistern. Das heißt, alles, was Magie betrifft, kommt auch auf Aura. Und habe ich mal so einen Entwurf vom Kampfsystem eben auf Reddit gepostet und dann habe ich Feedback gekriegt, dass Aura eindeutig so ein Dumpstat ist. Etwas, was man halt niedrig halten kann, damit man die anderen möglichst hoch hat. Und wenn ich jetzt zurückdenke an die Zeit, die man das alles getestet hat, weil ich habe dann immer so viel geändert und wie viel es in meinen Spielrunden darum geht, dass die Leute eh genug Aura haben und beim Hochleveln die Aura steigern wollen. Also das ist schon, das haltet sich schon gut die Balance mit dem, was die Leute mit ihren Charakteren dann halt erreichen wollen. Vor allem, weil es ja auch vom Design her so ist, dass es, dass du anfängst ohne viel Bezug zur Magie und dann mit der Zeit kommst halt drauf, dass diese Naturgeister schon interessant sind. Und dann ist das natürlich wahnsinnig viel wert, mit denen interagieren zu können.
Spielt das jetzt nur auf der Insel, von der du vorher erzählt hast, oder ist das jetzt komplett was anderes?
Das spielt auf der Insel, genau. Ich habe hinten drinnen so eine Karten, also die Karten an sich, die ich genommen habe, die ist quasi aus der Public Domain, die ist irgendwann aus dem 19. Jahrhundert oder so, wo ich eben ein bisschen drüber retuschiert habe und eigene Orte hinzugefügt habe. Was man dazu sagen muss, ist, auf meiner Version von der Insel, da gibt's große Berge. Jetzt musst du dir vorstellen, die höchste Erhebung von dieser Insel in Natura ist, glaube ich, irgendwo so bei die 27 Meter oder so. Also Berg. Kann man sich dann überlegen, ob das noch die gleiche Insel ist. Aber ich habe mich so von der Geografie ein bisschen inspirieren lassen. Das ist dann ganz spannend, wenn man eben ein Vorbild hat und sich da ein bisschen was hernehmen kann. Weil da gibt es zum Beispiel auch so geografisch ganz interessant so Karstlandschaften, also mit Kalkstein, wo es dann unterirdische Flüsse gibt und solche, das gibt es dann natürlich auch bei mir im Setting. Und absoluter Glücksgriff, nämlich auch als Inspiration für mein Setting. Es gibt nämlich in der Mythologie dort um diesen Bereich, gibt es Geschichten von, also wo es dann vorkommt, dass die Sonne oder ein Splitter von der Sonne oder sowas auf die Erde fällt. Und da hat es offenbar tatsächlich irgendwann, nämlich schon, ich traue mir jetzt gar nicht genau sagen wann, aber auf jeden Fall einige tausend Jahre vor Christus, hat es dort tatsächlich einen riesigen Meteor gegeben, der dort draufgefallen ist, mitten auf die Insel, und das kann man sich heutzutage noch anschauen, diesen Krater. Und das habe ich mir dann natürlich in mein Setting auch übernommen, kann man alles da drin nachlesen, wie es genau dazu gekommen ist, aber das ist eben dieses Ereignis, das, nachdem die Menschen diese Insel erobert gehabt haben und die Naturgeister zurückgedrängt haben, was dann quasi passiert ist, damit die Menschen dort, dass die Menschen dann wieder dort ausgelöscht wurden und die Naturgeister ihren Platz wieder einnehmen haben können.
Interessant, dass du auf der einen Seite was nimmst, was vorhanden war und auch dann nur auf solche Punkte die beziehst aus der Vergangenheit. Gehen wir mal zurück zur Würfelmechanik.
Ja.
Du hast gesagt, unterwürfeln, überwürfeln, aktive Parade, keine aktive Parade. Nein, es gibt viele Themen, die dafür und dagegen sprechen. Warum hast du dich für aktive Parade entschieden?
Das ist ganz, ganz einfach. Also das ist absolut aus dieser Anfangs-DSA-Zeit, wo ich das mitgekriegt habe, weil ich spüre halt auch, jetzt rekrutiere die meisten Leute aus dem Fechtverein, ich spüre halt auch mit Leuten, die viel Zeit damit verbringen, Menschen mit Schwertern zu hauen. Und das heißt, dementsprechend haben wir halt viel Hintergrundwissen in dem, wie man das dann erzählen kann. Also mir ist ganz wichtig, dass das, auf was ich würfel, auch von einer Erzählung begleitet wird. Und zwar auch dann, wenn es fehlschlägt. Das steht da explizit so drinnen, weil ich finde einfach, da brauche ich kein Rollenspiel dafür spielen, wenn es heißt, ich würfel auf meinen Angriff, ich schaff's nicht, passt nächster weiter. Weil im Endeffekt habe ich gerade versucht, jemanden mit einer tödlichen Waffe anzugreifen. Und auch wenn ich das nicht schaffe, ist das etwas, was eine Relevanz hat in der Geschichte. Und deswegen rufe ich die Leute sehr gern dazu auf, auch wenn was fehlschlägt, halt zu beschreiben, wie es fehlschlägt und dem Ganzen halt damit halt der Geschichte ein bisschen mehr Detail zu geben. Und das ist darauf kann ich dann sicher noch ein bisschen mehr eingehen mit der Mechanik, mit den Debatten, weil da ist es ganz, ganz essentiell. Aber beim Kampfsystem ist es so, Würfeln funktioniert so, du hast immer nur 20-seitige Würfel. Was anderes brauchst du nicht. Ich hab sonst noch am Tisch meine 6-seitigen Würfel, wenn ihr irgendwas zum Zählen habt, dann nehme ich die. Und, also zum quasi so kurzzeitig notieren. Und meine 100-seitigen Würfel, wenn ich als Game Master Entscheidungen brauche. Wenn ich sage, so, ich brauche halt gerade, okay, der sucht da irgendein Item, wo vielleicht plausibel ist, dass das da ist, dann würfel ich halt einmal 50-50 oder 75% und das ist da. Die habe ich mit. Aber grundsätzlich für das Spiel brauche ich nur die 20-seitigen Würfel. Und du hast deinen Charakterwert. Und wenn du jetzt zum Beispiel irgendwas versuchst, aus dem Weg wegzudrucken, dann würfelst du halt auf Stärke. Und wenn der Wert vom Würfel das Ergebnis gleich oder drunter ist, dann hast du es geschafft. Dann ist ein einfacher Erfolg. Und da kommt jetzt die Abstufung rein. Wenn es die Hälfte oder weniger ist, dann ist es ein doppelter Erfolg. Das heißt, es gibt quasi schon so die Degrees of Success, diese Erfolgslevel, aber nur mit der Hälfte. Das kenne ich zum Beispiel auch von Call of Cthulhu, da habe ich es jetzt schon ein paar Mal mitgekriegt aus Actual Plays, die ich gesehen habe. Da gibt es dann auch wieder so, wenn es weniger als ein Fünftel hast, ist es nochmal besser oder sowas in der
Richtung. Ja, sie haben da einen normalen Erfolg, einen besseren und einen kritischen.
Ja, genau. Also bei Peg and Pact gibt es nur den einfachen und den doppelten Erfolg und den einfachen und den doppelten Fehlschlag, wobei der doppelte, also der kritische Fehlschlag, der ist wirklich nur, wenn es dann 20er würfelst.
Rundest du dann ab oder auf? Also das kaufmännische Runden oder das Rollenspielrunden?
Ich finde es so lustig. Also das ist immer wieder witzig, weil ich krieg die Frage so oft und ich verstehe es nicht, weil ich rund nämlich gar nicht. Weil du musst ja nur vergleichen, ob es drunter oder drüber ist. Und das heißt, die Hälfte von 11 ist 5,5, ein 5 ist drunter, ein 6 ist drüber.
Das heißt, du tust dann ganzzahlig und fertig. Ja.
Genau.
Nee, das Kaufmännische ist ja ganz normal, weil es sind ja sehr viele im kaufmännischen Bereich tätig trotzdem. Mhm. Und da gibt es das kaufmännische Runden und fertig.
Ja.
Und das hat sich jetzt so durchgezogen, dass das eigentlich so das klassische wie Runden. Sonst müsstest du sagen, du rundest einfach immer nur ab.
Ja.
Das ganz stellige Dividieren und Ähnliches, das kennst du dann nur vom Programmieren, wo du dann sagst, okay, gut, und dann musst du den Restwert extrahieren aus dem Außer, wie du es auch in der Grundschule oder in der Volksschule lernst.
Ja.
Das machst du beim Programmieren mit ganzzahligen ja auch so. Da sagst du, okay, du dividierst durch 2, dann kriegst du immer das, was du verstehst, unter deinem Runden außer. Aber den Rest Wert, den musst du dann separat errechnen lassen, was du da brauchst.
Mhm.
Also jeder, der nicht programmiert oder irgendwas in die Richtung macht, der versteht das auch nicht, das ist ja ganz klar.
Ja, okay. Nein, muss ich zugeben, ja, das ist mein Das ist halt mehr mein Hintergrund. Ja. Ich habe dann eine Zeit lang war ich in der Bioinformatik unterwegs. Das ist dann das Studium, das ich dann irgendwann zwischendrin aufgegeben habe. Also vielleicht kommt das daher, das kann leicht sein. Ja, genau. Ist jetzt aber, glaube ich, auch nicht so essentiell. Also es wird nicht viel vom Spielspaß verloren gehen, wenn jemand anders rundet als ich.
Für die D&D-Verwöhnten und auch Shadowrun-Verwöhnten Minmaxer kann das schon ein Thema sein.
Ja, du, vielleicht schaffst's. Also das ist sowieso etwas, was man, womit ich mich jetzt anfreunden muss, das ist jetzt einmal fertig. Ich habe es gedruckt, es liegt beim Planet Harry tatsächlich auf. Bin ich wahnsinnig stolz drauf. Das heißt, das, was du an Fehler findest, das darfst du gern behalten.
Ich habe schon gesehen, es gibt das ganz was Wichtiges, was man sagen muss, und das ist ja das, was mir persönlich extrem gut gefällt. Nicht nur aufgrund dessen, weil ich solche Sachen sehr, sehr unterstütze, ist im Prinzip ja die CC bei NCSA.
Ja, genau.
Also nämlich die Creative Commons.
Ja.
Und das ist ein Thema, wo ich sagen muss, heutzutage ist es so wichtig, dass man solche Formate, also solche Lizenzen hat, damit man eben auf Dinge aufbauen kann, Dinge wiederverwerten kann, in einem gewissen Rahmen, wo auch die Spielregeln klar definiert sind. Ja. Nicht so also nach dem Motto, wie man früher gesagt hat, ist eh im Internet, ist eh kostenlos und passt schon.
So genau. Ist es ja nicht. Nein, das muss schon geregelt sein, ja.
Warum eigentlich genau gerade CC?
Gut, das ist natürlich jetzt gerade eine wichtige Debatte, sagen wir so. Also es ist ja quasi meine Entwicklung von dem System ist ziemlich in die Zeit reingefallen, wo viel über Lizenzen diskutiert worden ist. Also ich habe da jetzt vor bald eineinhalb Jahren damit angefangen. Und gibt's ein ganz klares Vorbild. Also das ist eben, wie gesagt, Ironsworn ist unter genau dieser Lizenz veröffentlicht. Und ich habe mir gedacht, das ist einfach dieser Sean Tompkins, dieser Autor, das ist das Vorbild, dem ich damit nachfolge. Also ich muss ehrlich zugeben, dass ich mir jetzt so mit Org-Lizenzen oder sowas in die Richtung gar nicht so viel auseinandergesetzt habe, weil ich mir gedacht habe, wenn das für den gut rennt, dann übernehme ich mir das.
Ja, Org ist eh noch nicht ganz so da und das andere ist auch noch nicht ganz da. Die Elf, was Ulysses hat.
Genau.
Und ja. Ich glaube, die ganze
Elf.
End-User-License, schieß mich tot.
Bei mir war von vornherein klar, dass es ist mir lieber, es kommt in die Hände von Leuten, auch wenn sie dann was damit machen, was es eben auf unvorhersehbare Art verändert, weil im Endeffekt kannst du ja nicht wissen, was den Leuten einfällt und zu was die Leute inspiriert sind. Aber für mich war von Anfang an klar, dass ich es auch gratis zur Verfügung stelle, weil das ist immer was anderes, wenn du dir eine Spielgruppe suchst und du kannst ihnen einen kleinen Link schicken, wo sie es runterladen können, ohne dass sie irgendwer Geld zahlen müssen. Da war mir halt wichtig, dass einmal damit hoffentlich eine Community entsteht über meine Playtest-Gruppe hinaus.
Das ist beim Harry Aufliegen.
Ja.
Da sind Druckkosten drauf. Ist das dort zu freien Entnahme oder ist das dort für einen Selbstkostenpreis von x Euro? Das oder ist Spende oder wie kann man sich das vorstellen?
Sogar mehr als der Selbstkostenpreis.
Puh, du bist Gewinn machen. Unvorstellbar.
Ein Wahnsinn. das nehme ich mir schon außer. Soweit. Es kostet beim Harry, habe ich gesehen, kostet 24 Euro. Das ist natürlich mehr als die Druckkosten. Das, was man bedenken muss, ist, ich habe mir durchgerechnet, ich habe ja auch nur eine kleine Auflage gemacht, ich hab mir 50 Stück am Anfang ausgedruckt und ich habe mir durchgerechnet, ich persönlich muss es, damit es auf eben kommt, für 10 Euro pro Stück verkaufen. Weil ich habe zum einen die Druckkosten und zum anderen halt auch die Lizenzen, die drinnen sind. Zum einen ist es das Charakterblatt, das ich tatsächlich in Auftrag gegeben habe bei einem französischen Comic-Künstler, den habe ich auch über Reddit kennengelernt, der hat eben für sein eigenes Rollenspiel sowas gemacht, da habe ich gesagt, das mag ich auch haben, wie viel nimmst du dafür? Und dann habe ich eben da zum Beispiel 60 Euro dafür gezahlt, dass der mir das zeichnet. Und haben wir dann eh noch so eine Stunde lang über Discord geplaudert und abgenördet über unsere jeweiligen Systeme. Das war richtig eine schöne Erfahrung. Und zum anderen auch für die Charakterbilder, die im Heftl selber drinnen sind. Da habe ich jemanden gefunden auf Instagram, also es steht da vorne drinnen, wer das ist. Carlos Vera heißt der Künstler. Der hat das schon gezeichnet gehabt, also es ist nicht extra für Peg & Packs entstanden, aber ich habe halt gesagt, okay, kann ich das abdrucken für mein Heftal? Und ich habe ihm halt so um den Dreh 10 Euro pro Grafik gezahlt, dass ich es verwenden kann. Weil auch auf seiner Social Media Seiten ist dann auch was drinnen gestanden von Struggling Artist. Da habe ich mir gedacht, dem muss man schon ein bisschen was zukommen lassen dafür.
Ja, es sind hochwertige Zeichnungen. Es erinnert vom Stil ein bisschen so in die zweite Vlog von DSA.
Ja, das habe ich auch schon öfter gehört. Genau. Also so eben die Grafiken, der Preis dafür ist da mit inbegriffen. Und weiter geht es dann auch noch, weil jetzt langsam werde ich schon ein bisschen größenwahnsinnig. Bis jetzt ist es halt, muss ich auch dazu sagen, eben hauptsächlich Projekt für mich selber als Game Master. Ich wollte einfach ein System machen, das mir gut liegt. Und langsam fängt es an mit so, dass ich eben jetzt auch Kontakt habe mit einem, der schon mehrere Abenteuer geschrieben hat. Und also ebenfalls auf Englisch dann eben weiter. Und der da gerade dabei ist, mir Abenteuer dafür zu schreiben, so dass man halt zum Einstieg auch was hat. Und da werde ich dann natürlich auch wieder was dafür zahlen. Also das, ich glaube, da muss noch viel passieren, dass ich mich daraus wirklich persönlich bereichere. Also die Leute, die es beim Planetary und bei mir direkt kaufen, die unterstützen hauptsächlich, dass da halt was, das weitergeführt wird, das Projekt. Und da eben da, wo es halt hilfreich ist, eben professionelle Unterstützung dazu kommt.
Ich muss auf fairerweise sagen, ich bin überrascht von der Qualität vom Papier, weil das ist kein Billigpapier.
Ja, kann man immer wieder sagen, Druck.at, die machen das super. Das Cover ist Soft Touch zellophaniert. Es ist
so nennen sie das.
Richtig fein an.
Ja.
Und dann sind eben zu diesem Kampfsystem noch andere Geschichten dazu gekommen, andere Systeme, die da mit reingreifen. Das, was immer wieder gedacht habe. Also ich habe viel Erfahrung mit D&D 5. Edition. Und da gibt's zwei Sachen, die ich immer wieder als nicht so elegantes Design empfunden habe. Ja. Gut, das leitet damit anfangen, ihr Rollenspielprojekt, dass sie sagen, ich will D&D besser machen, das ist jetzt keine Seltenheit. Ja. Aber ich habe mir zwei konkrete Sachen rausgenommen. Und das ist zum einen, dass du hast das Advantage-System, wo du eben zum Beispiel jemanden helfen kannst. Und dann kann der dann bei seiner Aktion zwei Würfel würfeln und sich den besseren aussuchen. Ja. Was, wenn du jetzt im Kampf zum Beispiel bist und du könntest einfach selber hinhauen, dann ist das in jedem Fall rechnerisch besser, als wenn du jemanden hilfst. Ja? Und das zweite ist, dass eben so viele Währungen gibt. Also du hast für jede Subklasse gefühlt, für jede Unterklasse hast du irgendwelche eigenen Swashbuckling Points oder Key Points und solche Sachen. Und das sind alles so separate Systeme, die nicht wirklich miteinander interagieren. Und ich habe gesagt, ich möchte ein System machen, wo es sich rechnerisch auszahlen kann, nicht nur die ganze Zeit stumpf draufzuhauen, weil auch von meiner Wahrnehmung her, das, was ich im Kampf mache, das ist nicht immer das, also ein Kampf, ein Freigefecht, jetzt, so wie ich es im Kopf habe, besteht nicht daraus, dass ich in regelmäßigen Abständen hinhaue, sondern es gibt da Momente, wo ich einmal einen Schritt zurück mache, durchatme, vielleicht einfach versuche, die Bewegung von meinem Gegner oder meiner Gegnerin zu analysieren. Und auch für sowas wollte ich Platz lassen in dem System, dass es halt in die Erzählung mit einfließen kann. Und eben, dass es ein System gibt von Punkten, die übergreifend sind, wo man es dann auch austauschen kann und so. Und was dabei rausgekommen ist, das sind diese Dings ist da. Es gibt nämlich bei Pagan Pacts Boosts heißt es. Und das heißt, wenn du jetzt eine Aktion, eine Runde damit verbringst, zum Beispiel im Kampf zu orientieren, sowas in die Richtung, dann zählt das als vorbereitende Aktion. Und wenn du erfolgreich bist damit, dann kriegst du 2 Boosts. Und diese Boosts repräsentieren +5 auf deinen Würfelwurf oder auf die Zielzahl für den nächsten Angriff.
Also vergleichbar wie das länger draufbleiben auf der X-Tasten, bis du dazu haben kann bei Skyrim.
Genau. Und jetzt kommt das ins Spiel, was halt so wirklich super funktioniert mit diesem System von Hälfte oder drunter ist nochmal besser. Weil dann kann es halt sein, du hast Hausnummer Stärke 15, du haust drauf mit deiner Stärke und hast aber 2 Boosts. Dann bist bei 25. Dann ist natürlich, wenn du 25 oder weniger auf einem 20-seitigen Würfel würfelst, wirst du sehr wahrscheinlich erfolgreich sein. Aber es ist halt auch so ein System, wo ein 20er immer ein Misserfolg ist. Das kommt auch noch dazu. Also das würfeln muss man dann schon noch. Aber das heißt quasi, du hast trotzdem noch diesen Bereich von Hälfte dann, 12 oder weniger, so wie ich zwei, wo es dann ein doppelter Erfolg ist. Ein doppelter Erfolg heißt beim Angreifen einfach, du machst statt einer Wunde, machst 2, weil es gibt nämlich auch keine Hitpoints, sondern nur so Wunden immer separat. Und das ist zum einen etwas, was Kämpfe in der Erzählung dynamisch machen kann, weil du hast dann auch wieder so Situation, okay, du kriegst Boosts zum Angreifen, aber der Gegner kriegt dann wieder Boost zum Verteidigen in seiner Runde und das gleicht sich dann wieder ein bisschen aus.
Ja, wir haben jetzt 2 Sachen, die mich interessieren. Und zwar Punkt 1 natürlich. DSA ist ja speziell DSA 4.1. Das wirst du vielleicht auch kennengelernt haben. Gehen wir davon aus.
4.1, was haben wir gespielt?
5 ist ungefähr so seit 6 Jahren oder was aktiv?
Nein, 5. 5 auf keinen Fall. Ich bin gerade am überlegen, ob sie sogar noch bei 3.5 waren. Nein, 4.1 wird es gewesen sein.
Das sind die roten Bände, ist 4.1. Mhm. Es hat dann kurz davor nochmal andere gegeben, das war 4.0, aber das hat es noch ganz kurz gegeben. Und davor waren schwarze Bände, das waren 3.0.
Okay,
das stimmt. Es hat keine 3.5 gegeben, das war 3.5 oder sowas.
Ah, okay.
Da dient die ja. Bei 4.1, also bei den roten Bände, beim Wege des Schwertes, glaube ich, wenn es geheißen oder Wege des Kampfes, wurscht, hat es gegeben einen großen Punkt mit Ausdauerregeln. Ja. Das heißt, DSA hat schon bei DSA 1, aber erst ob der Ausbaubox nicht mit der Basisbox damals, dann wird Ausdauer eingeführt, wo es ja Körperkraft plus Lebensenergie war, das waren deine Ausdauerpunkte. Mhm. Und bei 4.1 haben sie es so gemacht, dass du gesagt hast, okay, hast du jetzt zum Beispiel zugehaut, dann hat das eine gewisse Anzahl von Ausdauer dich gekostet. Hast du einen schweren Angriff gemacht, wie beidhändiger Schlag, keine Ahnung, wie sie alle Kasten haben, haben das dementsprechend mehr Punkte gekostet. Das heißt, der Kampf war, wenn man es korrekt durchgeführt hat, nach 3-mal Zuhauen vorbei.
Ja.
Was natürlich ungemein lustig ist gegen einen Menschen, aber gegen einen Monster ist natürlich ein bisschen blöd.
Ja.
Weil man, selbst ein Wildschwein hat wesentlich mehr Ausdauer, als wie ich denke, aber Wildschwein ist ja nicht sehr gefährlich. Wie ist es dann bei dir, bei Pack and Packs? Ist es dann genauso, dass du einen zusätzlichen Wert hast mit, wie lange kann überhaupt passieren, ohne dass die Leute zusammenbrechen? Der Kampf an sich oder?
Nein, gibt's gar nichts.
Das heißt, sie sind von Haus aus trainiertere Leute und dementsprechend kann man sowieso länger in Vorrüstung, Nichtrüstung, keine Ahnung, kämpfen.
Gut, Rüstung ist sowieso so eine Geschichte, weil ich habe mir bewusst eingeschränkt mit dem Wikinger-Setting, das heißt Plattenrüstung und sowas gibt es sowieso nicht. Es gibt höchste der Gefühle ist dann eine Kettenrüstung und die ist schon relativ selten. Und die Kämpfe an sich, also das ist etwas, worüber ich mir ehrlich gesagt kaum Gedanken gemacht habe. Also allgemein schon natürlich, wie lang sie dauern, aber dann eher, ob es am Spieltisch halt langweilig wird und nicht wie viel Ausdauer die Leute haben sollten, weil du ja sowieso mit dem, wie das System funktioniert, eben auch die Möglichkeit hast, Runden dir Pause zu nehmen oder quasi etwas zu machen, was anderes ist als ein Angriff. Und damit passt, auch wenn es ein bisschen länger dauert und vor allem, weil sich das auch sehr schnell auflösen lässt. Ja, das, was mir immer wichtig ist, Peg and Pacts ist jetzt ein System, wo ich eigentlich überhaupt keine Zahlen kommunizieren muss. Mhm. Weil bei, wenn man jetzt sagt, eben D&D oft als Referenzpunkt, da habe ich ja einen Wert, den ich mir erwürfel, und ich habe eine Difficulty Class, also ein Ziel, das ich treffen muss. Und dann muss ich sagen, okay, ich habe 12 gewürfelt, ich komme insgesamt auf 15 und sage das meinem Game Master. Bei Peg and Pacts ist das gar nicht so, weil ich habe meinen eigenen Wert, auf den ich würfel, und dann kann ich einfach sagen, ist das ein einfacher Erfolg, ein doppelter Erfolg oder eben ein Fehlschlag. Und das heißt dementsprechend so eine vorbereitende Aktion, das ist etwas, wo es dann keine Verteidigung gibt oder irgendwas. Das funktioniert dann ab. Das würfel ich einfach für mich selber und dann ist meine Runde schon wieder vorbei. Also erzähl halt natürlich, ja, was ich mache. Genau. Aber in dem Sinn, Ausdauerwert, so sind wir jetzt drauf gekommen. Ausdauerwert gibt's da gar keinen. Da gibt's eben nur diese Wunden, die es dann, wenn es dann nicht kassierst, ausixeln kannst. Und die kriegst du in dem Sinn nicht mehr zurück. Wenn die Wunde verheilt ist, dann hast du eben eine weniger, die du kassieren kannst, bis du dann in Lebensgefahr bist, außer beim Level Up oder durch irgendwelche magischen Gegenstände kannst du die dann wieder dazu kriegen.
Wie viele Wunden halten wir aus im Normalfall?
Du startest mit 5 Wundmarkern, und wenn die voll sind und du noch eine Wunde kassierst, dann musst du drauf würfeln, ob du das überlebst.
Okay.
Also 6.
Den Miniaturkampf, wie du es bei D&D hast, D&D lebt ja eigentlich davon, dass du Miniaturen hin und her schiebst, damit du weißt, wo wer steht und so weiter. Hat es da eine Bedeutung oder eine Rolle, speziell wenn du ein versus 2 oder 3 Gegner hast?
Also wie die Leute stehen genau, meinst du das? Nein, überhaupt nicht.
Okay.
Überhaupt nicht. Also es ist auch speziell dafür gemacht, das System, dass du eben keine Karten brauchst dafür, weil das funktioniert alles über Zonen. Also das heißt, du sagst quasi, du definierst eine Zone, die irgendwie so 10 bis 20 Meter Durchmesser ist, und in dieser Zone kann ich alle im Nahkampf angreifen. Und die halt in der nächsten Zone sind, da muss ich erst eine Runde hinrennen. Weil das ist ja im Grunde das, was eben, man kennt es von DSA, zumindest kenne ich die meisten Runden, alle Runden, die ich bis jetzt gesehen habe, die ohne Miniaturen das spielen. Und dann ist ja immer nur die Frage, dann fragst du halt den Game Master so, wie viel Schritt ist der entfernt, und ist das jetzt eine Entfernung, die ich in der Runde noch zurücklegen kann? Da habe ich mir gedacht, da kann ich mit dem System auch ein bisschen Unterstützung geben und kann sagen, okay, ich definiere als Game Master direkt, es gibt diese und diese und diese Zone, und so kann man zwischen denen sich bewegen. Und genau, also wollte wieder vereinfachen. Das heißt, in dem Fall hin und wieder mal so eine grobe Karten aufzeichnen, bei mir, das passiert schon, aber Miniaturen gibt's überhaupt nicht.
Wenn jemand jetzt sagt, okay, ich möchte es spielen, kann es runterladen auf der Homepage?
Ja.
Er kann es kaufen beim Harry. Natürlich vorausgesetzt, er ist in Wien. Steht es online. Aber die Frage ist es, kann man sich's irgendwo ansehen? Gibt's irgendwo so Demo-Runden oder sowas in die Richtung oder WTF-Runde, wie wir gerade gelernt haben.
Genau, WTF-Runde ist geplant. Muss ich noch den Tisch reservieren, aber werde ich auf jeden Fall im Laufe des Juni einmal machen. Und ansonsten online noch nicht so ganz. Ich selber habe ja auch schon ein bisschen Erfahrung, zumindest für mich selber, mit Podcast aufnehmen. Und ich habe tatsächlich auf Spotify einen Peg and Pacts Podcast, wo ich allerdings auf Englisch dann ein bisschen mehr zum Hintergrund erkläre. Und ich habe zumindest schon einmal selbst einen Beispielkampf aufgenommen. Also das kann man sich schon anhören. Und ansonsten weiteres ist natürlich geplant, aber ja, ich weiß nicht. Ich tue mir so wahnsinnig schwer damit. Ich würde es schon bieten quasi, dass man unterschiedliche Möglichkeiten hat zum Einstieg, weil wir wissen, unterschiedliche Leute brauchen unterschiedliche Medien, um was zu lernen. Und gerade so Demo-Runden sind ja wahnsinnig wertvoll, um ein neues System zu lernen. Aber du siehst, unser Tisch-Setup da, ich sitze halt am liebsten mit den Leuten am Tisch, mit Kerzen in der Mitte, mit Sachen, die man physisch angreifen kann. Und so als Game Master, jetzt mittlerweile habe ich schon ein bisschen Erfahrung, ne, weil ich das System halt auch so regelmäßig und so lang getestet habe. Aber ich habe tatsächlich mehr oder weniger, sagen wir so, meine guten Erfahrungen als Game Master, wo ich dann dabei geblieben bin, die haben erst damit wirklich angefangen, also erst vor 1,5 Jahren sowas. Und das heißt, da bin ich einfach noch nicht so sattelfest, dass ich mich einfach hinsetze und so eine Runde aufnehme. Ja, also es wird bestimmt kommen, aber momentan gibt es es noch nicht.
Na, spannend, spannend. Gibt es irgendwas, wo du sagst, okay, gut, für einen Spielertyp XY wäre das Spiel absolut geeignet, beziehungsweise genau gegenteiliges für den oder für diejenige ist es genau nicht geeignet?
Ich habe schon erwähnt, dass einige Leute, die so über den Fechtverein dazugekommen sind, sind halt Leute, die aus dem Lab kommen. Und ich finde das immer wieder voll super, wie die sich eben kreativ einbringen. Also ich finde, eben das kann man, so wie ich meinen Stil jetzt als Game Master auch gefunden habe, ich mag das wirklich gern meinen Spielern, Spielerinnen, weil kreative Freiheit zu lassen und sie mitgestalten zu lassen. Und da muss man auch ein bisschen Lust dazu mitbringen. Also gerade, wenn ich sage, ich will jetzt irgendeine vorbereitende Aktion, das haben wir eh schon gehabt, irgendeine vorbereitende Aktion machen. Jetzt ist aber Sinne zum Beispiel, um wahrzunehmen, ist nicht mein bester Stat, sondern Aura bin ich halt besser. Dann muss ich mir halt überlegen, wie ich diesen Wert verwenden kann, tatsächlich, um mir in der Geschichte einen Vorteil zu generieren. Und da appelliere ich absolut an die Kreativität der Leute. Also da gibt's nichts festgeschrieben, in der Situation geht das nicht, sondern es ist, wenn dir was einfällt, was Detail hinzufügt zur Geschichte, dann mach das und dann geht die Geschichte weiter. Und das ist das absolut Wichtigste. Und das, was du schon angesprochen hast, das mit die Power Gamer, da habe ich noch ganz, habe ich überhaupt schon wirklich Power Gamer gehabt? Ich weiß nicht. Also es haben mir schon so viele Leute angedroht, die mir gesagt haben, wenn man das und das kombiniert, das könnte ziemlich gefährlich sein für die Balance. Und meine Antwort war immer, ich werde es erst ausschreiben, wenn es wer gemacht hat. Das heißt, es gibt noch einiges, glaube ich, was sich in dem Sinn ausnutzen lässt, unter Anführungszeichen. Aber auch, weil ich mir halt gedacht habe, ich unterstütze das eben sehr, dass man es dann auch ausspült. Und ich darf es halt einfach zum Teil lustig finden. Also es gibt so Sachen wie das Debattensystem, auf das sind wir jetzt noch gar nicht eingegangen. Da muss ich kurz einmal nur dazu erklären, damit ich die Geschichte jetzt erzählen kann oder den Zusammenhang erklären kann. Und zwar, es gibt Debatten, die funktionieren rundenweise genauso wie das Kampfsystem. Ja. Und da ist ganz wichtig, dass man am Anfang halt etabliert, okay, es gibt mindestens zwei Seiten, die ein klares Ziel verfolgen. Ja, das ist das eine Ziel, was ist das andere Ziel? Und diese Seiten, diese Positionen haben dann ebenfalls, so wie im Kampf, haben halt Trefferpunkte. Die heißen Viability Points, also so die Gültigkeit dieser Position. Ja. Und die kannst du eben mit deinen Argumenten angreifen. Und da gibt's dann wieder das mit den Boosts. Wenn du da Runde damit verbringst, die vorzubereiten und nachzudenken, dann kriegst du eben Boosts dafür und dann kannst du die Qualität von deinem Argument steigern. Da gibt's eine eigene Tabelle dafür, die auch wieder super funktioniert, um die Leute einfach zu inspirieren, weil dann sagst, okay, passt, mein Charakter hat's geschafft, nachzudenken. Jetzt kann ich eben nicht nur mehr auf der ersten Qualitätsstufe aussuchen, wo ich halt nur den Gegner beleidigen kann oder bestechen oder irgendwas, sondern ich kann weiter runtergehen und kann zum Beispiel eine Anekdote erzählen. Oder das höchste der Gefühle, wenn man dann wirklich Glück hat beim Nachdenken, das ist, dann kann ich wirklich einen Skandal oder irgendwas aufdecken. Und da ermutige ich dann die Leute immer, denkt euch, also gerade bei Anekdoten ist das immer witzig, denkt euch wirklich was aus, was euer Charakter in der Welt erzählen könnt. Und genau, da gibt's eben diese verschiedenen Qualitätsstufen und dann gibt's wieder die Verteidigung dagegen, also dann kann wieder jemand widersprechen und kann den Einfluss, den das hat, auf die Debatte verringern. Und da gibt's zum Beispiel so Sachen wie, allgemein die Charakterprogression funktioniert ohne Klassen, sondern du hast Assets, also so Eigenschaften, die du frei kombinieren kannst Und dann gibt es zum Beispiel sowas wie Foulmouth. Was würde man da auf Deutsch sagen? Stänkerer oder irgendwas in die Richtung. Wo halt die Argumente von Qualitätsstufe 1, also so wie Beleidigungen, Witze sind da auch dabei, mehr Einfluss haben. Und dann gibt's Humorous, das ist ein witziger. Dann kann deinen Witzen niemand widersprechen. Das heißt, du hast viel mehr Chance, dass das dann auch landet. Und wenn man das kombiniert und dann jede Runde einen Witz bringt, dann kann man halt Debatten sehr schnell gewinnen. Und dann habe ich gesagt, ja, aber das werde ich erst umschreiben, wenn einmal tatsächlich wer kommt und tatsächlich das durchzieht und sich jede Runde einen Witz ausdenkt, weil das muss da erst einmal machen.
Ja, bin davor bei dir, ja. Auf der anderen Seite ist es natürlich schwierig, wenn ich eh alles gleich mache, dann ist es egal, weil dann habe ich nirgendwo Themen, wo ich eingehe, wo ich halt polarisiere. Und auf der anderen Seite will ja jeder was verkörpern, was er besser ist, als wie er selbst oder sie selbst.
Ja. Ja, das ist ein schöner Grundsatz im Rollenspiel. Und manchmal bedeutet das mit dem Bessersein als man selbst einfach, dass der Charakter besser dran ist, die Wut auszulassen. Kann auch sein, gell?
Genau. Gibt es von deiner Seite noch irgendwas, wo du sagst, okay, das geht jetzt noch unbedingt hinein?
Nein, also das, was mir halt, wozu ich die Leute animieren will, sagen wir so, mit dieser Sache, dass ich in Austausch gehe, das ist, dass sie das einmal ausprobieren oder sich zumindest einmal anschauen und im Idealfall, ein paar Leute hat es schon gegeben, die sonst auch als Game Master sich das System hergenommen haben. Im Idealfall hätte ich natürlich gern, dass sich das verbreitet. Und dazu werde ich hoffentlich auch, wenn es rauskommt, kann man es auf jeden Fall auschecken, werde ich immer wieder einfach episodische Runden ausschreiben. Also wir haben das lange oder spielen das lange Zeit Open Table. Das heißt, ich schreibe dann halt aus, an dem und dem Tag gibt es wieder eine Session, bei meistens da am Tisch. Und auf Discord ist das dann. Also auf der Website, da findet man auf jeden Fall die gesammelte Info. Also da gibt es das Regelwerk, da gibt es dann auch ein bisschen eine Hilfestellung noch zur Charaktererstellung. Und eben der Podcast ist verlinkt und den Discord-Link gibt es auch, wo man dann halt reinschauen kann. Und da gibt so um den Dreh 30 Leute, von denen mir die meisten beim Testen geholfen haben. Genau, und da kann man, also ruhig Mut dazu, da einfach reinzuschauen und zu fragen, ob es gerade eine Runde gibt. Vielleicht bin ich einfach nur faul mit dem Ausschreiben und habe schon für die nächste Woche was geplant und dann kann man sich direkt einschreiben.
Wunderbar, dann sage ich danke, dass wir das machen können und sind schon gespannt, wie es weitergeht mit PM Pact.
Danke dir für das Interview. War sehr angenehm.